Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und ich sage willkommen zu Eine Stunde Liebe und willkommen zu einer Sendung, bei der wir der Frage nachgehen wollen, warum ist Feminismus eigentlich so angesagt? Weil bei der Menge an wandelnden weißen T-Shirts mit schwarzem The Future is Female Aufdruck auf unseren Straßen kann man ja nicht sagen, alle wären so zurückhaltend, sich feministisch zu labeln wie unsere liebe Bundeskanzlerin.
Die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe.
Aha, so vermeintlich bescheiden wie Merkel bei der W20-Frauenkonferenz Ende April in Berlin war, waren die anderen Frauen in der Runde nicht. IWF-Chefin Christine Lagarde, die outete sich als Feministin. Maxima, die Königin der Niederlande auch. Und spätestens, wenn US-Präsidententochter Ivanka Trump sich auch als solche verstanden wissen will, merken wir doch, Feminismus scheint mehr so schicker Trend als anstrengender Aktivismus geworden zu sein. Gehört ja vielleicht fast auch schon zum guten Ton dazu. Über den popkulturellen Feminismus in Musik, Film, im Netz und in der Mode, darüber sprechen wir gleich als erstes. Dann geht's auch um Männer, die sich der feministischen Bewegung angeschlossen haben. Und es geht um die Frage, ob solche Männer, also männliche Feministen, dann vielleicht auch die besseren Liebhaber sind. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Schön, dass ihr euch für eine Stunde Liebe entschieden habt heute Abend. Und wir kramen jetzt mal ein bisschen nach ja vielleicht peinlichen Uralt-Klischees. Wenn man da kramt, dann steht da vielleicht Männerhasserin oder die ist unrasiert und untervögelt, die Feministin. Aber seit ein paar Jahren sieht das Image ja doch ein bisschen anders aus. Plötzlich ist es hip und cool, sich für Frauenrechte und für Gleichberechtigung einzusetzen oder zumindest so zu tun und sich dafür zu interessieren. Wobei ja weniger eben der Einsatz ist cool, sondern allein die Bezeichnung Feministin und die Ideen, die davon ausgehen, dann selbstbewusste Frau zu sein, selbstständig zu sein, stark, unabhängig, das ist jetzt sexy. Abwasch und Haushalt 50-50 aufzuteilen, wahrscheinlich immer noch weniger, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir nochmal zurück auf den Trend, seit wann Feminismus Teil der Popkultur geworden ist und ob man diesen sogenannten Pop-Feminismus dann noch wirklich ernst nehmen kann. Das schaut sich für uns Deutschlandfunk Nova-Reporterin Marianne Denian genauer an.
Taylor Swift ist es, Miley Cyrus, Emma Watson und Beyoncé Knowles.
Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes.
Feminismus. Seit einigen Jahren erlebte ein Comeback, und zwar in der Popkultur. In Musik, Filmen, Magazinen, dem Netz und der Mode. Auf Spotify gibt es Playlists mit feministischen Songs, Frauenmagazine preisen Celebrities an, die sich zum Feminismus bekennen. Und in den sozialen Netzwerken entstehen gefühlt täglich neue Hashtags, unter denen sich User über feministische Belange austauschen. In manchen Kreisen ist das Bild der wütenden, männerhassenden Emanze verblasst und wurde eingetauscht gegen das einer selbstbestimmten Frau, die im Grunde genommen alles sein kann. Also liebende Mutter, karriereorientierte Aufsteigerin und gleichzeitig verruchte Liebhaberin. Oder wie Beyoncé Knowles es formulieren würde. Sich als Feministin zu bezeichnen, bedeutet demzufolge keine große Entscheidung mehr zu treffen. Es scheint, als sei aus der unbequemen politischen Haltung, die aufwendigere Aktionen und Mut erfordert, ein bloßes Label geworden. Ähnlich sieht das auch Katja Sabisch, Professorin für Gender Studies an der Ruhr-Universität Bochum.
Ich glaube schon, dass es da eben eine große Kritik an sowas gibt wie eine wirklich sehr schön körperoptimierte Frau wie Beyoncé stellt sich dahin und sagt, ich bin Feministin. Ja, ist es widersprüchlich, ist es nicht widersprüchlich? Aber ich denke, es ist auch eine Riesenchance. Also es kann schon auch zu einem kritischen Bewusstsein führen, auch wenn es nicht intendiert ist, kritisch zu sein, sondern natürlich ist es eine Marketingstrategie.
2014 kann man dabei als das Geburtsjahr des kommerzialisierten Feminismus bezeichnen. Es war das Jahr, in dem Beyoncés Titel Flawless eine kurze, aber einprägsame Definition von Feminismus samplete. 2014 war auch das Jahr, in dem Miley Cyrus sich im Clip zu Wrecking Ball nackt auf einer Abrissbirne räkelte, um so für einen offenen Umgang mit weiblicher Sexualität zu werben.
I feel like I'm one of the biggest feminists, in the world, because I tell women to not be scared of anything.
Auch Schauspielerin Emma Watson verkündete 2014, dass sie sich für die Vereinten Nationen als Sonderbotschafterin für die Gleichstellung von Männern und Frauen einsetzen will. Seitdem gilt die 27-Jährige als eine der bekanntesten Vertreterinnen des Popfeminismus und erntete deshalb im Frühjahr 2017 Kritik für Fotos, auf denen man ihre Brüste sehen konnte.
Feminism is about giving women choice. Feminism is not a stick with which to beat other women with. It's about freedom. It's about liberation. It's about equality. I really don't know what my tits have to do with it. It's very confusing.
Das Time Magazine schreibt über die Geburtsstunde des neuen Popfeminismus. Man könnte sagen, dass Feminismus im Jahr 2014 für Popstars das ist, was Sex für Rockstars im Jahr 1964 war. Nichts Neues und trotzdem plötzlich elektrisierend. Seitdem sickert Feminismus als immer festeres Element in die derzeitige Popkultur. TV-Serien wie Girls, Orange is the New Black oder Glow erzählen Geschichten von starken Frauencharakteren. Ganze Modelabels wie beispielsweise Femininities haben sich auf Statement-Shirts mit feministischen Aufdrucken spezialisiert. In seiner aktuellen Frühjahrskollektion verkauft sogar Designerriese Dior ein We Should All Be Feminists T-Shirt für schlappe 550 Euro. Längst steht fest, Feminismus verkauft sich gut. Doch wie hat sich das Image der einst verschrienen Bewegung derart verändern können? Katja Sabisch sieht die Antwort auf diese Frage in den Inhalten, die von Popfeministinnen zum größten Teil behandelt werden.
Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil dieser Feminismus doch, um jetzt mal ein bisschen salopp auszudrücken, etwas weichgespült ist. Eine wirkliche Herrschaftskritik, ja, und auch eine intersektionale Kritik sehe ich da nicht unbedingt. Aber mal ehrlich, muss man auch nicht. Also es gibt eben verschiedene Ausprägungen auch von politischen Bewegungen und alle haben ihre Berechtigung.
Klar ist, Popfeminismus kann maximal Aufmerksamkeit schaffen und zum Nachdenken anregen. Er alleine wird nicht dafür sorgen, dass Männer und Frauen gleich verdienen oder dass sich sexistische Denkweisen aus unserer Gesellschaft endlich verabschieden. Dafür braucht es mehr als Hashtags und Statement-Shirts.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Marianna Denian über den trendigen Popfeminismus. Und übrigens, wer über diese Entwicklung auch sehr detailliert geschrieben hat, ist die amerikanische Feministin Andy Zeisler von Bitch Media. Ihr Buch, das gibt es seit diesem Jahr auch auf Deutsch übersetzt. Der Titel lautet Wir waren doch mal Feministinnen. Vom Riot Girl zum Cover Girl. Der Ausverkauf einer politischen Bewegung. Für alle, die mehr über das Thema lesen wollen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Und jetzt geht's um einen Mann, wenn man den so in einem Cinecafé sitzen sehen würde und seinen dunkelbraunen Drei-Tage-Bart sich so anschauen würde, dann wäre es so, der ist zwar nicht lang genug, um ein Hipster zu sein, aber er hat auch noch so ein schwarzes Brillengestell und das könnte fast für diesen Titel reichen. Aber Robert Franken, 42, Berater für Firmen zu den Themen digitaler Wandel und zu Diversity, der bezeichnet sich selbst gar nicht als Hipster, sondern als Feminist. Und das ganz offensiv bei seinen Vorträgen, aber auch im Netz. Also wollte ich von Robert als erstes wissen, ob seine Selbstbezeichnung ein Indikator dafür ist, dass der Feminismus so ein angesagter Trend geworden ist, so hip, dass jetzt auch Männer gerne mitmachen wollen.
Wollen wir es mal hoffen. Also ich glaube nicht, dass wir warten müssen, bis ein gewisser Hipness-Faktor dabei ist. Aber wenn es hilft, bin ich froh. Also ich nehme jedes Argument, um mehr Männer in das Thema Feminismus reinzubekommen.
Gab es denn für dich persönlich so einen Schlüsselmoment, so einen Auslöser, wo du dann gesagt hast, so, das ist jetzt so ein Moment, ich definiere mich jetzt, ich bin Feminist?
Nee, Schlüsselmoment gab es nicht. Es gab eher so dieses Verabschieden von einem anderen Label. Man hat mich sehr lange als Frauenversteher betitelt. Teilweise auch mit Sicherheit despektierlich. Und das lag, glaube ich, daran, dass ich sehr lange für eine Website gearbeitet habe, für die Zielgruppe Mütter und die, die es werden wollen, Schwangere und Themen wie Kinderwunsch und Schwangerschaft und Geburt und Baby. Und die Beschäftigung mit diesen ganzen Themen hat mir dieses Label eingebracht. Und irgendwann habe ich den Spieß umgedreht und gesagt, also wenn schon, dann Feminist.
Was würdest du denn sagen, was macht einen männlichen Feministen denn aus? Also was tust du dafür zu sagen, ich bin männlicher Feminist?
Na, erstmal bin ich ein Mann, das macht es irgendwie relativ leicht. Und ja. Dann beschäftige ich mich einfach mit den Themen, die der Feminismus mit sich bringt. Und teilweise sind das Alltagsthemen, die einfach in der unmittelbaren Lebensrealität stattfinden. Ich bin kein großer Theoretiker. Also das war übrigens eine der eines der Themen, die mich lange haben fremden lassen, mich mit selber als Feminist zu bezeichnen, weil ich dachte, ich müsse dort theoretische Vorarbeit leisten. Also mindestens Gender Studies studieren oder die ganze feministische Literatur der 70er, 80er Jahre nachholen. Das tue ich nicht, da bin ich auch zu faul zu, sondern ich bin eher sehr pragmatisch zum Thema Feminismus gekommen. Und so den einzelnen Auslöser gab es dann nicht, habe ich schon gesagt. Aber wenn man einmal damit angefangen hat, mit diesem Perspektivwechsel, der da auch mitschwingt, dann kann man den eigentlich gar nicht mehr loswerden.
Bei der Liste der Teilnehmer, da hatte ich das Gefühl, dass viele so aus der Netzszene mit dabei sind, aber auch viele Journalisten. Wie ist denn die Idee zu Male Feminist Europe entstanden?
Entstanden ist es eigentlich aus einem sehr spannenden Dialog zwischen mir und einem inzwischen Freund, einem dänischen Feministen, Henrik Marstal. Henrik ist knapp über 50, ist Musiker aus Kopenhagen und politisch sehr aktiv und bezeichnet sich schon sehr lange als Feminist. Und er tritt auch in allen möglichen Formaten auf dort und ist auch wahrnehmbar als Feminist. War ein spannendes Vorbild für mich und der hat mir sehr viel erzählt aus seiner persönlichen Sozialisation und Wahrnehmung zu dem Thema. Und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, dass es doch eigentlich schade ist, dass er auf Dänisch bloggt und schreibt und ich auf Deutsch blogge und schreibe und das irgendwie dann nur eine begrenzte Anzahl an Menschen lesen kann. Und ich finde den paneuropäischen Gedanken auch sprachlich spannend. Also haben wir eigentlich nach einer Plattform gesucht, um unsere Themen auch zu adressieren, die englischsprachig ist und haben wir keine gefunden, also haben wir selber eine gemacht. Das war erstmal die technische Entstehungsgeschichte. Die Idee dahinter war zu sagen, wir brauchen eine Anlaufstelle für Männer, um ihnen zu zeigen, dass im Feminismus sehr viele Themen für sie sind.
Warum sind da eigentlich nur Männer dabei?
Wir haben es schon bewusst Male Feminist Europe genannt, weil wir das Gefühl hatten, dass sehr viele Männer sich gar nicht trauen, sich in Kontexten zu äußern, die sehr frauendominiert sind. Über die Gründe kann man spekulieren, die sind uns auch gar nicht so wichtig, sondern wir wollten eigentlich einen Raum, einen Ort schaffen, der die Einstiegshürde möglichst niedrig hält und der auch ja, einigermaßen angstfrei da ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, wenn man über Angstfreiheit redet, weil das ja eher oft leider ein Thema ist, über das Frauen sich eine Menge Gedanken machen müssen. Aber wir haben bewusst versucht zu zeigen, dass die feministische Agenda sehr viel für Männer bereithält und wollen einfach eine Plattform haben, auf der die unterschiedlichen Perspektiven gesammelt werden können. Und das ist ein ganz heterogener Haufen an Männern. Ja, es sind Journalisten dabei, aber es ist alles Mögliche. Ja? Also aus den direkten und indirekten Bekanntenkreisen und Umfeldern. Und wir haben eine Initiative dort gestartet, die heißt Men for Equality. Mhm. Da verpflichten sich einfach sehr viele Männer, keine All-Male-Events mehr zu besuchen. Also diese typischen Manels, wie man sie nennt.
Genau, also das ist der Hashtag Man for Equality. Es gibt so oft reine Männerpodien, wo man sich so wundert, gab es keine Expertin zu dem Thema? Und jetzt habe ich mich gefragt, ich habe diesen Hashtag auch entdeckt. Ihr ruft im Grunde dazu auf, dass dann sich Männer verpflichten, dass sie dann bei so einem Panel nicht mitmachen würden. Und ich habe mich gefragt, klappt das? Boykottieren dann Männer sowas? Hast du selber schon mal so ein Panel boykottiert, weil nur Männer eingeladen waren?
Ja. Das ist dann ein ganz spannender Dialog, der dann meistens entsteht. In der Regel sind ja so Veranstaltungsorganisationen sehr häufig tatsächlich weiblich besetzt und manchen gehen erst die Augen auf, wenn ich sie darauf hinweise, dass es ein All-Male-Panel ist oder ein sehr überwiegend von Männern dominierte Veranstaltung.
Also du meinst ein Orga-Team, Frauen organisieren Männer auf die Bühne?
Passiert häufig. Mhm. Ist auch sicherlich in den Umfeldern nicht so einfach, weil man natürlich unter einem großen Druck steht, also Zeitdruck und Termindruck und auch finanziellen Druck, dort möglichst schnell Sprecher zu finden. Und natürlich gibt es in bestimmten Branchen sehr viele Männer, die auf Bühnen gehen und vergleichsweise weniger Frauen. Die Argumentation ist dann halt das Interessante. Also wenn man eigentlich in den Dialog erst mit den Veranstaltenden kommt, wenn man ihnen A vor Augen führt, dass man das für ein Problem hält und B auch die eigene Teilnahme dann zur Disposition stellt, das ist ein spannender Gesprächseinstieg. Leider sind die Reflexe dann inhaltlich und argumentativ.
Wirst du ausgeladen?
Natürlich ersetzt. Die Ultima Ratio ist ausladen. Wir sind bewusst nicht angetreten, um jetzt Frauen auf die Bühne zu bringen, weil das können die Frauen schon selber. Ja, wir sind angetreten und haben gesagt, Veranstaltungen, bei denen wenig bis keine Frauen sind und so mit 50% der Expertise fehlen, sind theoretisch sehr langweilige Veranstaltungen. Die sind für uns nicht relevant. Das ist ein qualitatives Argument und kein Argument, wir bringen jetzt die Frauen auf die Bühnen.
Es soll anregend und interessant für alle sein und vielleicht auch vielfältig. Jetzt ist das eine eurer Initiativen. Was ihr noch macht bei der Plattform Male Feminist Europe ist ja, dass ihr sehr viele Texte sammelt. Also da gibt es eben englische Artikel wie, ich übersetze mal, natürlich bin ich ein Feminist, ist ein neuer Artikel, oder ein männlicher Feminist zu sein, um zu überleben, ist die Überschrift von einem anderen. Reicht es eigentlich, über Feminismus und Gleichberechtigung auf so eine Online-Plattform Texte zu schreiben und sich da auszutauschen? Muss man nicht offline auch mehr tun?
Unbedingt. Das reicht überhaupt nicht. Aber es ist ein guter Einstieg. Das ist ein Einstieg, der vielleicht auch die Hürde, habe ich angesprochen, die Hürde niedrig hält. Das ist ein Einstieg, der einen auch zur intellektuellen Reflexion auch irgendwie anregt. Wenn ich einen Artikel schreibe oder lese, dann muss ich mir halt über bestimmte Paradigmen Gedanken machen. Und das ist schon mal der erste Schritt, finde ich. Der nächste Schritt muss dann natürlich sein, in dem jeweils persönlichen Umfeld, im privaten, im beruflichen Umfeld zu wirken, entsprechende Sensibilität aufzubauen und entsprechend auch andere zu überzeugen, damit dieses Feminismus-Thema eben kein Frauenthema bleibt. Also wir wollen den Feminismus den Frauen nicht wegnehmen, wir wollen nur sagen, am Ende des Tages geht es nur gemeinsam. Und das ist auch bei dem Gleichstellungsthema ja so. Also wenn ich die Männer nicht im Boot habe, dann tue ich mich mittelfristig schwer, das umzulabeln und zu sagen, das geht uns alle an.
Was für Männer erreicht man denn da so, wenn man auf so einer Seite von einem intellektuellen Ort spricht, um sich auszutauschen, wenn man irgendwie davon spricht, dass man versucht, Leute auffindig zu machen, die man als Male Game Changer benennt? Das ist ja auf einer hohen Ebene. Das sind wahrscheinlich Männer, die selber sowieso schon reflektierter vielleicht mit ihren Partnerinnen oder ihren Partnern über solche Themen sprechen.
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Das ist ein Punkt, der dem Feminismus generell ja vorgeworfen wird, dass es eine sehr intellektuelle Veranstaltung zum Teil auch ist. Und da sind wir in der Tat aufgerufen, das weiter auch zu tragen. Was ich feststelle ist, dass die Plattform oder Plattformen wie die oder auch das Ganze darüber schreiben und bloggen so eine Art Startpunkt, so eine Art Nukleus ist. Ich habe gemerkt, wenn ich Dinge auch teile auf meinen unterschiedlichen Plattformen, dann erreiche ich damit auch Menschen, von denen ich gar nicht geglaubt hätte, dass ich sie erreiche. Also ich habe dann so ein Erlebnis schon gehabt, dass Menschen oder Männer mich angeschrieben haben und gesagt, Mensch, ich lese schon mit, was du schreibst, und bei mir tut sich was. Also ich fange an zu denken. Ich fange an, meine Privilegien zu hinterfragen. Ich habe neulich mitbekommen, dass einer auch nur über Umweg tatsächlich in den Gehaltsverhandlungen mit seinem Chef gegangen ist und gesagt hat, ich weiß, dass meine Kollegin weniger verdient als ich und die macht das gleich und ich möchte keine Gehaltserhöhung, sondern ich möchte, dass das angeglichen wird. Und der führt es tatsächlich auch zurück auf das, was ich geschrieben und geteilt habe. Also man darf das auch nicht unterschätzen als Hebel. Natürlich machen wir uns keine Illusionen und glauben, dass wir jetzt die Welt damit retten. Aber wenn jeder in seinem Wirkungsbereich etwas tut, dann schaffen wir auch Wirkung.
Und es ist nicht wenig, was Frauen und Männer voneinander trennt, lohntechnisch gesehen. In Deutschland verdienen Frauen brutto durchschnittlich 21% weniger als Männer für die gleiche Arbeit. Jetzt zur Frage, was haben Männer in einem Betrieb eigentlich davon, sich für Frauen einzusetzen, den gleichen Lohn zu bekommen, wenn am Ende das bedeuten würde, dass er, der Mann, dann auch weniger verdient und damit sie einfach auch gleich viel verdienen kann. Also interessantes Rechenspiel, oder?
Ja, das sind natürlich mathematische Spielchen, die man anstellen kann. Aber es geht ja gar nicht darum, dass der Kuchen jetzt begrenzt ist und sozusagen die Männer genau den Teil abgeben müssten, den die Frauen dann bekämen. Sondern es geht insgesamt darum, das Niveau der Bezahlung auch bei Frauen auf eine entsprechende Höhe zu heben.
Was hat der Mann davon?
Der Mann hat davon, dass wir Gleichstellung und Gleichberechtigung einfach sehr viele Dinge beinhaltet, die auch für Männer positiv sind. Das heißt, ich habe nicht mehr automatisch die Rollenerwartung, der Hauptverdiener zu sein. Das finde ich eine extreme Entlastung, wenn man einfach aus der Denke rauskommen darf auch. Ja? Also ich bin natürlich auch so sozialisiert, dass der Mann das Familieneinkommen irgendwie bereitstellt und muss mich nach wie vor Schritt für Schritt davon lösen. Aber das ist ein spannender Prozess und ein sehr befreiender Akt. Also es geht für Männer sehr stark um Repertoireerweiterung und um echtes Miteinanderleben und Arbeiten auf Augenhöhe. Und das muss im Interesse aller sein. Das kann gar nicht sein, dass, ganz ehrlich, kein Mann oder die wenigsten Männer wollen Diskriminierung. Die meisten Männer verstehen nur nicht, was Diskriminierung ist, was es mit ihnen macht und wie sie Teil des Problems sind, wenn sie nicht anfangen, Teil der Lösung werden zu wollen. Und dazu gehört Reflexion und dazu gehört, sich wirklich Gedanken zu machen, in welchen Kontexten man unterwegs ist.
Glaubst du, dass viele Männer sich ihren Privilegien noch gar nicht bewusst sind?
Ganz sicher. Also es sind ja nicht alle Sexisten da draußen und Unterdrücker, sondern viele verstehen einfach nicht, dass sie Teil eines Systems sind, das systematisch und strukturell Frauen seit Jahrhunderten diskriminiert. Das verstehen sie gar nicht, weil sie diesen Leidensdruck nicht haben. Für sie läuft es ja. Das System ist für Männer in der Regel gebaut. Also dauert es einfach länger, zu erkennen, dass da etwas schiefläuft. Und genau so ist meine Sozialisation auch gelaufen. Ich bin über Privileg zum Feminismus gekommen und nicht über Diskriminierung.
Was kriegst du denn für ein Feedback, was für Reaktionen, wenn Leute mitbekommen, du labelst dich ganz klar als Feminist, du bist engagiert, du hast da diese Seite mit aufgebaut?
Also einerseits trage ich das Label nicht so vor mir her. Natürlich
kein T-Shirt.
Bekenne ich mich dann dazu. Ich habe, naja, ich hätte gerne eine Tasse. Ich habe noch nicht eine schöne Tasse.
Sowas wie Feminism is the future.
Ja,
oder
zum Beispiel. So. Also das finde ich so ein bisschen Understatement tut auch ganz gut an der Stelle, weil wie gesagt, ich will das Label niemandem wegnehmen. Aber es bekommen natürlich viele den Aktivismus, der dahinter steht, mit. Und die Reaktionen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Größtenteils positiv bis interessiert.
Reagieren Männer und Frauen da unterschiedlich?
Naja, also du kriegst natürlich von Frauen deutlich mehr Feedback, weil sie in den Themen viel mehr unterwegs sind.
Schulterklopfen.
Das ist etwas, was mich so ärgert. Ja, Schulterklopfen selten. Aber natürlich, also es gibt Frauen, die natürlich sagen, pass auf, das, was du sagst, das sage ich seit 20 Jahren, mir hört keiner zu, dann sagst du es einmal und alle sagen Juhu. Und
weil du Mann bist.
Weil ich ein Mann bin. Und da haben sie natürlich recht. Und das zeigt ja genau, wie das System funktioniert. Nur der Umkehrschluss kann ja nicht sein, dass ich dann die Klappe halte, sondern dass ich versuche, mehr Männer in dieses Thema mit reinzubringen, sodass wir gemeinsam zu einer Veränderung kommen. Natürlich sagen viele Männer, du Vollidiot. Also das sind aber in der Regel Männer, die ich nicht kenne. Natürlich werde ich angefeindet. Natürlich kommen die Maskulisten und fallen über einen her, wenn du über Gender Pay Gap twitterst. Aber das steht in keinem Vergleich zu dem, was Frauen zum Teil einfach auch an Diskriminierung erdulden müssen und auch an verbaler Gewalt. Das halte ich schon aus.
Mhm. Und innerhalb deiner eigenen Beziehung, weil du hast auch schon mal gesagt, du würdest eher der Feminist in der Beziehung sein als deine Frau. Wie kommt das?
Meine Frau ist durchaus sehr feministisch, aber sie würde sich jetzt nicht als ausgesprochene Feministin vermutlich bezeichnen, obwohl sie das immer mehr wird. Das ist halt manchmal ganz lustig in den Diskussionen, wenn es um Benachteiligung auch in ihrer eigenen Vergangenheit geht, dass ich dann viel wütender bin als sie. Also das ist interessant, diese zum Teil nicht vorhandene Wut bei vielen Frauen. Und dann gibt es natürlich Argumente zu sagen, ja, wir haben die Energie gar nicht mehr wütend zu sein, sehe ich total ein. Gleichzeitig fordere ich aber auch tatsächlich mehr Bewusstsein für Diskriminierung und Wut ist vielleicht das Falsche, aber mehr emotionales Engagement auch in dem Thema, dass man wirklich was verändern will und dass man diese Diskriminierung auch spürbar und hörbar macht und artikuliert.
Hast du das Gefühl, manche Frauen haben sich abgefunden mit der Situation?
Ja, ist ja auch verständlich. Also das System ist halt sehr perfide, ne? Also das gaukelt dir natürlich Gerechtigkeit und Gleichstellung vor und gleichzeitig diskriminiert es dich auf allen möglichen Ebenen. Das muss man erstmal versuchen zu durchschauen. Und die Energie und Zeit haben ja viele gar nicht. Und auch das ist Teil des Systems, wie es funktioniert. Und da braucht es halt ein paar Anregungen und ein paar bisschen Sparring, dass man auf diesen Trichter auch kommt. Und wie gesagt, wenn man mal anfängt damit, dann wird einem eigentlich sehr schnell klar, was schiefläuft und wo man auch einen eigenen Teil dazu beitragen kann, es zu verbessern.
Jetzt bist du dabei, in der Öffentlichkeit Diskurse anzuregen, wenn es um Feminismus und Gleichberechtigung geht. Wie sieht es privat aus, im privaten Raum?
Also ich lebe es privat, glaube ich, genauso wie meine Frau auch so, dass wir uns sehr stark in den anderen Partner jeweils hineinversetzen und uns überlegen, wie geht's denn dem gerade? Weil wir uns natürlich nicht erst seit der Kleine da ist, aber auch vorher schon in der Beziehung angeguckt haben und gesagt, es muss in der Beziehung möglichst allen gut gehen. Das ist nicht immer möglich, aber man sollte die Sensibilität haben, einfach für den Partner mitzudenken. Und es geht auch sehr viel um Gönnen. Also ein schönes Beispiel, wir kommen gerade aus einem Urlaub. Die Tagesmutter hat 3 Wochen zu, also haben wir 3 Wochen die Stadt verlassen, 1 Woche gemeinsam in Urlaub gemacht und jeweils 1 Woche durfte ich und jeweils 1 Woche durfte auch meine Frau alleine Urlaub machen. Und das sind so Dinge, die halt überhaupt nicht theoretisch konstruiert sind, sondern einfach unserer Beziehung entsprechen. Und wir leben das nicht in einer theoretischen Idee, sondern handeln das auch immer wieder aus. Und wir sind da weit weg von perfekt zu sein, aber wir wollen auch kein Buch über 50-50 Beziehungen schreiben, sondern wir wollen pragmatisch jeden Tag leben und überleben.
Und meinst du, dein Sohn wird Feminist, so wie sein Vater?
Ich hoffe, dass es nicht werden muss, so outspoken, sondern dass sich das einfach zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Ansonsten wird der schon seinen Weg gehen und da habe ich begrenzten Einfluss, aber natürlich versuche ich, gewisse Dinge vorzuleben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Und hier wollen wir jetzt dieser Behauptung nachgehen. Sie sind die Krönung der Sexschöpfung. Zumindest wenn es nach der Sex- und Liebeskolumnistin Katja Lewina geht. Die freie Journalistin schreibt für verschiedene Medien, unter anderem auch für jetzt.de. Und da hat sie vor kurzem festgestellt, Feministen sind die besseren Liebhaber. Aha. Ich wollte als erstes von Katja wissen, wie viele Männer sie überhaupt kennt, die sich als Feministen bezeichnen.
Einen einzigen.
Oh, das ist aber ein schlechter Schnitt. Ne?
Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass alle Männer, alle mir bekannten Männer, sich für die Gleichstellung aussprechen würden, in jeglicher Hinsicht. Aber ich glaube, sie würden sich fast alle eher eine Hand abhacken lassen, als sich als Feminist zu bezeichnen. Ich glaube, irgendwie haben die ein ganz schlechtes Image.
Hast du das Gefühl, dass dieses Label nicht wirklich so im Trend ist und bei Frauen auch gut ankommt? Dass manche das so sagen, ja, ich bin Feminist, um irgendwie vielleicht auch einer Frau näher zu kommen?
Ich glaube ja, dass viele Frauen das sogar ganz heiß fänden. Die Männer sich aber noch ein bisschen schwer damit tun, weil sie vielleicht das Gefühl haben, sie würden dadurch, ich weiß es nicht, ihre Männlichkeit einbüßen oder sowas. Ich glaube, da gibt es echt ganz schön viele Klischees, die noch so rumgeistern.
Jetzt hast du über einen Feministen, der sich so geoutet hat, geschrieben, über eine Barbekanntschaft, über Tom, der dann zum Beispiel vor dem ersten Kuss nachgefragt hat, ob er denn auch darf. Wie ist das? Ist so eine Form der Kommunikation und so einer Nachfrage eigentlich ein Stimmungskiller?
Im ersten Augenblick total, ne? Also ich habe das auch zum ersten Mal erlebt mit ihm und bin auch wirklich erstmal vom Sims gefallen. Und ich dachte, ey, verdammte Scheiße, wir wollen jetzt hier eigentlich knutschen, Mann. Das ist so sonnenklar, was hier abgeht zwischen uns beiden. Warum musst du dir nochmal diese Erlaubnis einholen? Das war meine erste Reaktion. Später an diesem Abend haben wir darüber viel gesprochen. Also das ist halt eben dieses Zustimmungskonzept, ja. Dass es eigentlich total gut ist, sich vorher ein richtiges Ja einzuholen, weil im Grunde, und das meinte er, passiert vielen Männern, ist ihm auch schon oft passiert in seinem Leben, dass eigentlich du denkst, du deutest die Zeichen dieser Frau so sonnenklar und am Ende liegst du total daneben. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Art und Weise, einander zu begegnen, nämlich nicht darauf zu warten, dass ein Nein kommt, weil Nein eben Nein heißt, sondern dir erstmal ein Ja einzuholen.
Du schreibst eben auch, dass dieses Fragen, er hat ja nicht nur beim Küssen nachgefragt, bei jedem weiteren Schritt immer nochmal, ist das jetzt auch okay, ist das jetzt okay, darf ich dir das jetzt ausziehen, ist das okay? Was macht dieses Fragen für einen Unterschied?
Genau, also im ersten Augenblick ist es schon sehr, sehr merkwürdig, wenn du es nicht gewöhnt bist. Ich habe den Typ noch ein paar Mal getroffen. Dann habe ich mich daran gewöhnt und habe das ganz gut einfügen können so in unser Zusammensein. Der Unterschied, der daraus entsteht, ist der, dass du dich selbst immer wieder fragst, oh, will ich das jetzt eigentlich wirklich? Weil ich glaube, dass, und ich spreche da nicht nur für mich selbst, dass viele Frauen dazu neigen, sich selbst zu übergehen. Also, dass man im Eifer des Gefechts irgendwas mitmacht, was man eigentlich gar nicht so gerne haben wollen würde oder nicht so schnell oder was auch immer. Das heißt, im Grunde ist es fast sowas wie ein Geschenk, ne? Du guckst nochmal, okay, will ich das jetzt eigentlich wirklich? Und dann gibst du deine Zustimmung und dann machst du es wirklich aus freiem Herzen mit und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
Also du zählst mehrere Dinge auf, was so der Vorteil eines Feministen als Liebespartner ist. Da gehört die Zustimmung dazu und generell das Reden und dann sprichst du auch vom Orgasmus. Wenn man redet, dann ist es wahrscheinlicher, dass man auch als Frau auf die Kosten kommt.
Naja, es ist nicht nur, glaube ich, die Frage nach dem Reden, dass man als Frau dann auch kommt, weil man eben seine Wünsche artikuliert, sondern auch, dass der Feminist, und das ist nicht nur mein Feminist gewesen, sondern auch die Feministen, die meine Freundinnen dann nach und nach ausgepackt haben, dass der darauf achtet, dass du auch wirklich auf deine Kosten kommst. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht immer der Fall bei allen anderen Männern.
Oder auch, dass kein Bodyshaming betrieben wird. Davon sprichst du auch, also dass der Körper einer Frau vielleicht anders betrachtet wird.
Auf jeden Fall, große, große Wertschätzung. Ganz viel Wertschätzung für den Körper. Und auch eine Art Dankbarkeit dafür, dass es so sein kann. Also, dass man diese Dinge zusammen machen kann, ne? Dass es nicht für selbstverständlich genommen wird. Ich glaube, dass es bestimmt auch etwas ist, das nicht unbedingt mit dem Feminismus als solchem zusammenhängt. Ja, aber ich glaube, es besteht bei den Feministen so eine Art erhöhte Sensibilität dafür und eine Wertschätzung dafür, was man ihnen gibt. So.
Und dann aber bei allem schreibst du auch, dass es nicht unbedingt auf Kuschelsex hinauslaufen muss.
Nee, ganz genau. Aber ich glaube, das ist eben eine Frage von Konsens. Die Sache eben so anzugehen, dass, keine Ahnung, der Typ sich jetzt nicht irgendwie an die Wand vögelt, einfach so, sondern es einfach total klar ist, hey, du hast da drauf auch Lust und das wird vorher besprochen. Und dann kann es eben auch ganz genauso hart abgehen, wie bei jedem anderen auch. Ne?
Zum Schluss, was würdest du sagen? Sind denn Feministinnen auch die besseren Liebhaber?
Ha! ja, ich würde sagen, ja. Also Feministinnen sind erstmal für sich selbst die besseren Liebhaberinnen, weil sie sich trauen, das zu nehmen, was sie möchten und das zu artikulieren, was sie gerne haben wollen. Und gleichzeitig sind sie die besseren Liebhaberinnen auch für ihren Partner, weil sie ihn fragen, was möchtest du eigentlich? Was kann ich dir tun? So, möchtest du es genau so haben? Und ich glaube, das ist einfach eine Art und Weise, miteinander zu kommunizieren, die einen dahin bringt, dass der Sex wirklich das größtmögliche Vergnügen für alle beide Parteien wird.
Gleichberechtigtes Vergnügen, das ist doch ein schönes Lebens- und Liebesziel. Katja Lewina über den Vorteil für alle Geschlechter, auch im Bett feministisch zu lieben. Und eine Stunde Liebe kommt jetzt zum Ende. Ich bin Shanli Anwar, schicke euch feuchtfröhlich feministische Grüße und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.